Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Durchatmen. Ja, ich würde mich nicht dran gewöhnen. Zum Glück Auslaufmodell, oder? Die ganzen Putzlappen da. Jesus hat uns lieb und das ist das Gute. Und er hat uns immer lieb. Hat auch dich lieb, Alex. Du hast heute Geburtstag. Gott gratuliere dir ganz herzlich. Wünsche dir Gottes Segen. Wünsche dir von Gott volles Programm. Segen. Und im Namen Gottes gratulieren wir dir. Das wollte ich sagen. Ich habe gleich, manchmal denke ich zwei Dinge gleichzeitig, aber hupsel mich dann. Aber schön, dass du da bist. Ich habe versucht, vorhin dich anzurufen. Warst du natürlich nicht da, weil du auf der Fahrt warst, aber jetzt bist du da, das ist schön. Katja Gallen hat heute auch Geburtstag. Nur, dass ihr, falls ihr Lust habt, sie anzurufen, ihr einen lieben Gruß zu sagen, die freut sich bestimmt auch. Ich habe Heidi gebeten, mir immer öfter jetzt einfach reinzugeben, wer hat die vergangene Woche Geburtstag gehabt. Im Voraus gratulieren finde ich immer ein bisschen schwierig. Nicht, weil ich abergläubisch bin, aber ich weiß, dass manche Leute es komisch finden. Die haben sich das angewöhnt, das komisch zu finden, wenn man das im Voraus macht, eine Woche. Also wir machen es immer hinterher, okay? Einfach, um auch ein bisschen mehr Gemeinschaft herzustellen, ohne das zu überzelebrieren. Gut, ich möchte heute über ein Thema sprechen. Es ist für mich manchmal so, dass ich ringe mit Gott eigentlich ganz viel. Ich bin eigentlich ganz viel unterwegs mit Themen, die mich bewegen. Und heute Morgen habe ich dann noch so, ich habe dann gedacht, ich wusste schon, was ich sagen wollte, die Wüste verlassen war das Thema, das war klar. Aber dann habe ich so eine Zeitschrift gesehen von unserer Stadt, da stand Code Red. Und gemeint sind die Inzidenzzahlen, weil wir da waren wir ja auch mal sonderwo und heute, glaube ich, aktuell sind wir 17,6 oder so. Das ist also, können wir uns echt, ja. Was immer die da auch aussagen. Ich meine, ich kenne ja die ganzen kontroversen Diskussionen darüber. Ich habe dies gehört und jenes gehört und ehrlich gesagt, irgendwo will ich ja gar nichts mehr hören, weil es ist, wem soll ich glauben? Ja, das ist echt schwierig. Genau. Gott ist gut, gute Adresse, genau das ist mein Plädoyer heute. Genau das ist Code Green. Code Green kommt nicht vor, ihr habt es schon gemerkt, es gibt Code Rot, gibt Code Gelb und dann gibt es Code White. Ja? Es gibt, glaube ich, noch Purpur, wenn es ganz schlimm ist. Ja? Und ich plädiere dafür heute, wir setzen ab heute Code Green ein. Okay? Und zwar, wie kommt man aus der Wüste raus? Das ist eine gute Frage. Je nachdem, wie groß die Wüste ist, hast du ein Problem rauszukommen. Ja? Ein Jahr Pandemie ist schon Wüste und ist auch eine lange Wüste. Und niemand kann uns so genau sagen, wann kommen wir da wieder raus. Ja, also gibt ja alle Bestrebungen, dann hört man, und ich habe gestern Abend wirklich, ganz ehrlich, ich rede jetzt aus dem Nähkästchen, ich habe mich gestern Abend wirklich hinsetzen müssen und habe den Amerikanern vergeben müssen, dass sie die ganzen Zusatzstoffe für das Impfkram horten. Und da habe ich gemerkt, da steigt so ein heiliger Zorn in mir auf. Ich weiß nicht, ob der heilig war, aber Zorn war es. Und dann habe ich erstmal so vorm Schlafengehen arbeiten dran müssen, dass ich dem verzeihe. Ich verzeihe Donald Trump und dem Biden hinterher, der genauso schlimm ist. Also irgendwie, ja, so versteht ihr, was ich meine. Also ich habe da wirklich gemerkt, so das hat an mir gerüttelt. Ja, sollen wir Deutschen da sterben, nur die Hauptsache die Amerikaner leben. Also da kommen ja sofort solche Dinge hoch. Ja, die sind alle nicht gut, alle nicht vernünftig. Ist auch Blödsinn, je müder, desto weniger Hirn. Das ist ja diese Gleichung. Ja, nach, die Pfälzer sagen nach Miet komplett und ich war ziemlich Miet. Also von daher, so war es halt. Und dann vergibst du den, weil ich will nicht schlafen gehen, ohne dass ich vergeben habe. Ja, das ist einfach nicht gut. Und dann heute Morgen stehe ich auf, sehe ich Code Red und dann denke ich, nee, es gibt einen anderen Code, es gibt Code Green. Es gibt nämlich, wir kommen aus dieser Wüste raus, die ist so lang schon, es dauert alles schon so lange. Ja? Aber wie komme ich raus? Und wisst ihr, was das Interessante ist? Je größer die Wüste, desto unwahrscheinlicher ist, dass wir rauskommen. Ja? Aber Man kann die Wüste bekämpfen auf eine Art und Weise, dass sie keine Wüste mehr ist. Das geht ganz einfach. Du musst einen Brunnen finden und Bewässerung anfangen. Dann ändert sich die Wüste in kürzester Zeit. Und genau das meint Jesus, wenn er in Johannes 7, 37 bis 39 sagt, an dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine coole Nachricht. Mit in der Wüste hast du den Brunnen bei dir. Dann interessiert dich die Wüste auch nicht mehr so. Ist doch klar. Hast du die Wüste, hast du Pech, aber ist der Brunnen bei dir, ist Wüste nicht Wüste mehr. Denn die Wüste wird zum Garten. Das merkt man jedes Mal. Ich gucke ja leidenschaftlich gern Tiersendungen. Und wenn dann mal so ein Film kommt, wenn es dann doch mal außer Erwarten plötzlich in der Wüste regnet. Wisst ihr, was dann passiert? Wuff, wird die grün. Das heißt also, wenn Jesus der Brunnen in unserem Leben ist, wenn wir zu ihm kommen und von ihm trinken, dann wird unsere Wüste, was? Grün. Code Green. Klar, ne? Oder? Wir brauchen Jesus. Und wir müssen zu ihm kommen mit unserem Problem. Meine Frau und ich haben das mal, hatten eine gute Praxismöglichkeit. Ich weiß noch, ihr wisst es ja vielleicht so, meine Frau hat ja in 7 Jahren 6-mal Diagnose Krebs. Und das war für uns natürlich immer blöd, weil wir hatten immer gehofft, jetzt ist vorbei und dann schwupp war es wieder da. Und jedes Mal war es die Diagnose, dass es Karzinom ist und da hier im Hals war, wo Jutta so geschwollen war, da war es dann irgendwas anderes, jedenfalls Krebsiges. Und wir haben dann immer die Wahl gehabt. Das ist ja Wüste, ne? Wenn du da durch so eine Zeit gehst, das ist schon wüst. Der Pelzer kann das gut ausdrücken, das ist ganz schön wüst. Ja? Das ist Wüste. Und was machst du dann in der Wüste? Und da war ich so begeistert von der Lehre von dem Seth Fassett, der hat nämlich eins gemacht. Der hat gesagt, du hast die Wahl, du kannst in deiner Wüste bleiben oder du kannst auf den Berg zu Gott gehen und kannst von ihm die Freude kriegen für dein Leben. Und das haben wir praktiziert und wir haben erlebt, dass unsere Wüste zum bewässerten Garten wurde, dadurch, dass wir zu Jesus gingen. Dass wir zu seinem Thron gegangen sind, dass wir ihn gelächelt haben zumindest vor seinem Thron und gesagt haben, unsere Wüste ist unter deiner Kontrolle. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir die Gemeinde dieses Jahr in eine bestimmte Richtung führen sollen, nämlich raus aus der Wüste. Das sollten gute Leiter übrigens immer tun, Menschen raus aus ihrer Wüste führen. Und diese Predigt ist ein Versuch, dich mitzunehmen und herauszuführen aus deiner persönlichen Wüste. Deswegen, dieses Jahr werden wir uns viel Gedanken machen, wie es ist, im Strom des Heiligen Geistes zu leben, die Gemeinschaft zu leben, wirklich zu leben, praktisch anzugehen, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir ganz praktisch werden, wenn es um Barmherzigkeit geht. Interessant ist ja, Jesus sagt das ja im Johannesevangelium, mit Johannes 7 ist es, das ist so mitten in seiner Wirkungszeit und tatsächlich das mit dem Wasser kommt in der Offenbarung 22, Vers 17 wieder vor. Da heißt es nämlich, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, die Geist und die Braut, wir wissen, was der Geist ist, ist der Heilige Geist. Und die Braut, hoffentlich wissen wir mittlerweile auch, das ist eine Metapher für die neutestamentliche Gemeinde. Ja, das kann man beweisen, wenn du mal Lust, Zeit hast, können wir gerne mal zusammen lange darüber reden. Ich kann dir das ganz minutiös auslegen, du wirst es hinterher wissen, das ist so. Die Braut steht für Gemeinde. Also die Gemeinde Jesu Christi, die Leute, die an Gott glauben, die in einer Gemeinde verbindlich zusammengeschlossen sind, die und der Heilige Geist, die sollen rufen in diese Welt, kommt! Kommt mal her! Und wer das hört, der soll sagen, ja, okay, und noch andere mitbringen. Und dann heißt es, und wer Durst hat, und das hat man in der Wüste, Warum hat man Durst in der Wüste? Weil es Mangel gibt. Es gibt Mangel an Leben, Mangel an Wasser. Und die sollen kommen und sollen das Wasser umsonst trinken. Die sollen das Wasser trinken und sollen es zu sich nehmen, weil nämlich das Wasser hat die Eigenschaft, wenn du Wasser trinkst in deinem Leben, verwandelt sich deine Wüste in einen grünen Garten. Zum einen möchte ich sprechen über vollheiligen Geistes. Manche Leute sagen mir, wir haben doch den Geist Gottes ist doch ausgegossen. Der Heilige Geist ist doch da. Stimmt. Dann sagen mir Christen oft, ja, aber ich habe doch Jesus in meinem Herzen, dann ist auch der Heilige Geist in meinem Herzen. Stimmt auch. Aber Tatsache ist, wenn ich manche Menschen angucke und weiß, wonach sie leben und was sie in ihrem Leben machen, dann muss es offensichtlich unterschiedliche Füllstände an Wasser geben. Denn manche kommen mir ziemlich wüstig vor, wenn ich sie so ehrlich anschaue. Da ist zwar wohl das Leben geregelt, aber Leben im eigenen Leben ist da nicht viel. So, ist eher wüst. Und deswegen denke ich, dieses Wasser, von dem Jesus da spricht, das werden wir nachher noch sehen, ist ja der Heilige Geist. Komm und trink Heiligen Geist. Mach dich auf für den Heiligen Geist. Nimm den Heiligen Geist in dich auf. Gib ihm Raum in dir. Darum geht es. Und bevor man was reintun kann, muss man manchmal aufräumen. Meine Erfahrung ist, wir können das ja mal durchspielen. Wenn der Heilige Geist kommt, klopft an deine Tür im Herzen, sagt, hey, Heiliger Geist bin ich, will rein. Der kriegt ja kaum die Tür auf. Ja, dahinter steht doch erstmal die Vergangenheit, die nicht aufgeräumt ist. Ne? Da stehen alle lauter Päckchen, da steht deine Vergangenheit, deine schlimme Erfahrung in der Kindheit, die schlimme Erfahrung mit deinen Nachbarn, die schlimme Erfahrung mit was weiß ich. Der Heilige Geist kann gar nicht reinkommen richtig, weil da ist nur so ein schmaler Spalt, da kann nur ganz wenig von ihm rein, weil der Rest, da ist die Tür fast nicht zum Aufmachen. Ja? Und wenn man weiter hinten reingeht, dann riecht es manchmal schon ein bisschen streng. Weil da ist noch der Dreck und der Müll und die Sünde von Obervorgestern. Und deswegen ist es manchmal wichtig, wenn man sagt, Heiliger Geist, komm, sollte man innerlich auch sagen, okay, ich bin bereit aufzuräumen. Ich bin bereit, mein Leben in Ordnung zu bringen. Ich bin bereit, dich an mir wirken zu lassen und alles, was du mir zeigst, fliegt raus, was da nicht reingehört. Kleinen Moment. Also kein Covid, kein Schnupfen, einfach nur die Maske drückt mir ständig auf die Nase und das wirkt bei mir so ein bisschen nervend. Nur zur Erklärung, man muss ja heute sagen, also wenn einer hustet, wisst ihr schon, habt ihr schon mitgekriegt, ne? Einer hustet, dann dreht er sich, ihr müsst es mal beobachten, das ist schon reflexartig, du drehst dich um und sagst, kein Covid. Man fürchtet, dass von da irgendwo schon Schläge kommen, ne? Das, oder die Leute so machen, ne? Ja, also, kein Covid. Wir müssen unser Herzen aufräumen. Es ist wichtig, dass wir uns auch mal Zeit nehmen. Vielleicht holst du mal ein Papier raus und schreibst einfach mal auf. Leute, wir haben uns, Christen haben sich manchmal angewöhnt zu sündigen. Ich weiß nicht, ob ich alleine so schlecht bin, aber ich bin mir da selber auch schon manchmal auf die Schliche gekommen. Da tust du Dinge so einfach. Ich habe zum Beispiel mal gemerkt, ich habe zum Beispiel bestimmte Serien aufgehört zu gucken im Fernsehen. Nicht, dass ich dagegen bin. Aber ich habe jedes Mal gemerkt, dass ich mich innerlich einig mache, wenn es dem Bösen ein paar auf die Fresse geht. Ja? Und es kommt gar nicht wüst genug sein. Ja? Da saß ich voller Vergnügen vorm Fernsehen und habe eigentlich zelebriert, dass sich jemand an anderen brutalstens rächt. Und ich weiß nicht, ob ihr versteht, der Geist Gottes schätzt das nicht so furchtbar. Der ist da nicht so begeistert. Das ist nicht seine Art zu leben. Also habe ich aufgehört. Es gab so ganz bestimmt, die war schon spannend, fand ich toll, aber ich habe aufgehört, die zu gucken. Weil ich auch gemerkt habe mit der Zeit, das hat sich ausgewirkt auf meine persönliche Aggression. Ich war hinterher immer, komm her, kannst eine haben. Ja. Und dann merke ich, ohne dass man es merkt, ohne dass man es auch absichert. Also wenn du mich vorher gefragt hättest, Herr Rehberg, sind Sie für Rache? Nein, keinen Fall. Ja, klar. Und nachher sitzt du da und zelebrierst Rache, indem du zuguckst und Fahne, yeah, go for. Also Sünde schleicht sich schon leicht ein. Und das ist ja nur ein dummes Beispiel. Und deswegen ist es so wichtig, dass man an einen Punkt kommt, wo man mal sagt, Schluss damit, ich will das nicht mehr. Das gehört nicht mehr zu mir. Ich habe ja verstanden, ich bin der Sünde gestorben. Ich brauche das nicht mehr. Ich muss nicht mehr weitermachen, Dinge, wo der Heilige Geist bei mir keinen Platz findet. Ich habe mich dann, habe das dann auch praktisch wieder ausprobiert. Ich habe mich dann einfach bei uns auf die Eckbank gelegt und habe einfach gebetet. Und stell dir vor, es ging mir hinterher besser. Also Jugend forscht, ja, und das mit so vielen Jahren auf dem Buckel. Ich entdecke es immer wieder an mir. Man ist so von, es geht so schnell, naturblöd zu sein, ja. Ja, ich spreche nur von mir, ihr natürlich nicht. Aber es ist wirklich so, es geht ganz super schnell, wie du dich auf Sünde wieder einlässt, wie du Sünde zulässt in deinem Leben, wo du dann anfängst, die zweite Stufe von Sünde zulassen, ist ja dann auch immer noch, dass du Sünde erklärst. Also wer Sünde erklärt, das ist übel, weil wenn du anfängst, Sünde zu erklären, dann sagst du der Sünde nämlich, du darfst da bleiben. Du, pass auf, ich habe dir einen bestimmten Bereich in meinem Leben zugeordnet, da kannst du leben. Aber das hat ein Problem mit dem Heiligen Geist, wenn der kommt. Der Geist Gottes kann nämlich mit Sünde gar nicht. Also wenn wir sprechen, ich möchte voll Heiligen Geistes sein, dann muss auch eine Bereitschaft in unserem Herzen da sein, zu sagen, ich will aufhören mit Sündigen. Ich will aufhören, 13 Grad sein zu lassen. Ich will anfangen, mein Leben aufzuräumen. Das können wir nicht alleine, das können wir nicht ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Uns geht auch nicht um Druck dabei. Aber wir müssen lernen, wenn ich nicht aufräume, gibt es keinen Platz für den Heiligen Geist. Da kannst du natürlich noch so laut singen, das wird nicht passieren. Deswegen wollen wir euch einladen, es wird so auch so eine Action geben in der Gemeinde in nächster Zeit, wo wir uns mal einen ganzen Tag Zeit nehmen, wo wir das zelebrieren, mit Papier draufschreiben, mal so alles durchgehen, mal so eine Inventurliste machen, was da so alles bei uns rumsteht und eigentlich weg kann, ne? Es müssen ja manchmal muss es gar nicht so die schlimmen Koffer sein. Manchmal, ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt, ich habe übrigens noch meine Schulbücher. Und wann hatte ich die das letzte Mal in der Hand? An dem Tag, wo ich sie ins Regal gestellt habe. So wichtig sind die für mich. Das heißt, manchmal muss man auch solche Bücher mal wegräumen, weil wir brauchen ja Platz für den Heiligen Geist. So gibt es Dinge in unserem Leben, die sind einfach unnötig. Die können wir wegräumen, damit der Geist Gottes mehr Raum in uns bekommt. Wir machen uns auf, dass er mehr Platz bekommt. Für manche ist es vielleicht so, dass sie sagen, okay, ist ja nett, was du sagst, macht mir nicht so viel Hoffnung. Ich habe das nämlich noch nie probiert. Dann sage ich dir, gute Möglichkeit, du kannst es gleich richtig machen. Man kann auch zum ersten Mal den Heiligen Geist darum bitten, einzufüllen. Und was noch besser ist, wir können Gott auch darum bitten, dass er uns tauft in seinem Heiligen Geist. Dann fragst du, was ist das denn? Ja, die Taufe im Heiligen Geist ist mehr für deine Ausrüstung. Das ist so, wenn du mal in der Bibel so nachguckst, dann findest du, dass Leute ihren Dienst oft erst begonnen haben, nachdem sie getauft waren im Heiligen Geist. Selbst Jesus war getauft, aber dann kam die quasi wie in der Taufe der Geist Gottes auf ihn in Gestalt einer Taube und danach fing er an zu arbeiten. Es ist nämlich so, der Geist in uns sorgt dafür, dass es bei uns gut aussieht und dass Jesus sich in uns wohlfühlt. Und dass wir auch charakterlich wachsen und stark werden. Und der Geist Gottes auf uns sorgt dafür, dass wir vollmächtig sind und die Dinge Gottes in Vollmacht tun können. Beides ist nötig für unser Leben. Und deswegen kündige ich das schon mal an. Die zweite Sache, von der wir glauben, dass sie dieses Jahr in unserer Gemeinde wichtig sind die Gemeinde in Aktion zu sein. Dinge miteinander zu machen. Und es ist so, im Reich Gottes gibt es drei wesentliche Richtungen. Es gibt drei Richtungen, um Reich Gottes jemandem zu erklären, der das nicht weiß, was das ist. Reich Gottes beschreibt den Ort, an dem der Wille Gottes geschieht. Ja? Und das ist ein gedachter Raum. Und dieser gedachte Raum hat so wie der normale Raum drei Ebenen, Länge, Breite, Tiefe. Und so ist die Höhe, das ist das, wo wir sagen, voll Heiligen Geistes, wir mit Gott in Kontakt kommen, Jesus kommt in uns, wir sind voll Heiligen Geistes. Nach innen, das ist dieses, also das nach in die Tiefe hinein, das ist Gemeinschaft leben miteinander. Wir brauchen einander und wir wollen als Gemeinde miteinander leben, viel mehr als je zuvor und wollen uns Mühe geben, einander zu begegnen, uns nicht aus dem Weg zu gehen, sondern miteinander zu leben. Und wenn du so willst, die Länge ist die Barmherzigkeit. Also das ist das, was nach außen zeigt ein bisschen. Barmherzigkeit braucht Plan. Also Barmherzigkeit ist kein Gefühl, sondern ist es vielmehr ein Action. Also eine Aktion. Barmherzigkeit muss man leben, sonst ist man nicht barmherzig. Ist euch das schon mal aufgefallen? Du kannst so barmherzig sein, wie du willst in deinem Herzen. Ja? Das mag dich unglaublich begeistern, wie barmherzig du bist. Ja? Wenn du nichts damit tust, ist es einfach nur ein feuchter Wind. Entschuldigung. Mehr nicht. So, ups. Aber in dem Augenblick, wo du kleine Dinge tust, weil Gott dein Herz bekommen hat, wo du dich anfängst zu verschenken an Menschen, die in Not sind, wo du anfängst zu gucken, hey, wo können wir einen Kindergarten besorgen, damit wir einen Kindergarten aufmachen? Hey, wo können wir ein Haus mieten, damit wir gemeinschaftliches Wohnen auf den Weg bringen können für Menschen, die eben nicht alleine wohnen können, weil sie Hilfe brauchen? Da, wo diese Dinge in unserer Gemeinde stark werden, da ist plötzlich Barmherzigkeit in Aktion. Und wo wir auf die Straße gehen, Menschen einladen zu einem Leben mit Jesus, das tun wir nicht aus Überheblichkeit, sondern aus Barmherzigkeit, weil wir haben erlebt, wie Gottes Barmherzigkeit ist und wir wollen, dass die Menschen auch erleben, wie barmherzig Gott mit ihnen ist, denn Gott liebt sie. Okay? Das war die Ankündigung. Jetzt erkläre ich nochmal ganz kurz, warum diese ganze Sache, die ich eben erzählt habe, Sinn macht. Es ist so, dass die Bibel voll von Bildern ist und manche Bilder, wenn man die zusammenfügt, versteht man, warum Gott sie in sein Wort geschrieben hat. Und da finden wir in Hesekiel 47, Vers 1, finden wir den Vers, da heißt es, und dass der Engel damals in Hesekiel, und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor. Ihr seht, der Text rechts, da geht es dann weiter und dann wird erklärt, was dieses Wasser tut. Im Kurzabriss ist es so, da kommt Wasser unter der Tempelschwelle. Also die Tür ist offensichtlich zu und unter der Tür läuft Wasser raus aus dem Tempel. Das ist das Bild. Und dieses Tempelwasser wird dann beschrieben, das geht dann rechts am Altar vorbei, also wenn man die Tür im Rücken hat, Richtung Osten guckt, da geht es vorbei und fließt bis zum Osttor. Und am Osttor kann es nicht raus, weil dummerweise die einen neuen Tempel gebaut haben und das Tor vermauert. Ja, und dann denkst du, hey, das sind das für komische Leute. Stell dir vor, du baust ein Haus und hast vier Eingänge und einen machst du gleich am Anfang zu. Dann fragst du dich natürlich, wozu habe ich den Eingang gebaut? Ja? Aber das ist hier, das hat hier eine Bedeutung, das ist eine Metapher für etwas, ein Bild für etwas. Dieser Tempel, der dort beschrieben wird, der hat halt tatsächlich die Eigenschaft, dass das Tor nach Osten geschlossen ist. Und da durch die Ritze fließt der Strom nach draußen. Und draußen bekommt der Fluss ganz merkwürdige Zustände, nämlich nach 500 Meter ist der plötzlich schon knöcheltief. Das ist schon ganz gut im Kidrontal. Das ist nämlich nicht so ein schmales, da kann man schon, wenn das knöcheltief ist, dann ist es schon ziemlich breit. Und dann 500 Meter weiter, was nicht besonders viel ist, da ist es dann schon knietief. Und 500 Meter weiter, da ist es hüfttief. Und 500 Meter weiter, sagt die Bibel, dann ist es so tief, dass du nur noch schwimmen kannst. Und versteht ihr, wir befinden uns in Jerusalem, wir befinden uns auf dem Berg. Jerusalem ist 835 Meter über normal Null und es geht dann runter in das Tal zum Toten Meer, ins Jordantal und dort ist es nachher 435 Meter tief. Das ist der tiefste Punkt der Erde, der betretbar ist. Das heißt also, es ist schwer vorzustellen, wie da oben auf dem Berg plötzlich innerhalb von 2 Kilometer so viel Wasser kommt. Eigentlich unmöglich, nicht nur schwer vorstellbar. Und dieses Wasser, hat eine Eigenschaft, sagt die Bibel, nämlich dieses Wasser, wo immer es hinkommt, erzeugt das Leben. Und zwar so sogar, dass die Tiere und die Fische, die vorher tot waren, durch die Berührung mit dem Wasser wieder lebendig werden. Und dann kommt noch dazu, dass am Ufer von diesem Fluss rechts und links Bäume stehen, die 12-mal im Jahr Früchte tragen und deren Blätter zur Heilung der Nationen dient. Und wenn man dann weiter guckt, und das findet man erst in der Offenbarung, denn in der Offenbarung kommt merkwürdigerweise auch so ein Strom vor, das steht in Offenbarung 22,1, da heißt es, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Auch dort finden wir einen weiteren Verlauf und finden dort, da gibt es auch diesen Strom und der wird genauso beschrieben wie der Strom im Hesekiel. Und an dem Rand stehen auch Bäume und der verrät uns dann, dass es der Baum des Lebens ist. Das heißt also, es ist ein prophetisches Bild. Also, wir haben den Tempel, kann man sich einen Tempel vorstellen? Wupp, 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 ja, Tür. Ja, da ist irgendwas drin, kann man aber nicht sehen. Kommt Wasser raus. Wasser läuft da raus, läuft bis zu dem Tor, was merkwürdigerweise vermauert ist. Ja, geht durch die Ritzen durch, läuft raus und wird dann erschreckend schnell tief. Und hat eine ganz merkwürdige Eigenschaft, also Hesekiel, ich bin immer noch im Hesekiel 47, hat eine ganz merkwürdige Eigenschaft. Überall, alles was mit dem Wasser in Berührung kommt, egal wo, wird lebendig. Nur das bleibt tot, was nicht in Berührung kommt. Und dann gibt es ein Symbol für Leben an rechten und linken Ufer. Das sind nämlich die Bäume, die stehen symbolhaft für etwas, was im Leben von einem Menschen passieren kann. Er bekommt Zugang zum Baum des Lebens. Er bekommt ewiges Leben. Und dann merken wir schon, oh, ewiges Leben habe ich schon mal gehört. War das nicht, wer Jesus annimmt? Die Erlösung in Jesu Christi, wer Jesus in sein Herz lässt, wer um Vergebung bittet, ihn bittet, dass er hineinkommt, bekommt als Geschenk, laut Bibel, ewiges Leben geschenkt. Dann merkt man, ah, das muss was mit diesem Fluss zu tun haben. Da geht es um Jesus, da geht es um den Heiligen Geist. Da geht es darum, dass Menschen in Berührung kommen mit dem, was da aus dem Tempel rausfließt. So, in der Offenbarung, da sind wir dann eine Phase weiter. In der Offenbarung gibt es keinen Tempel mehr. Das wird extra erwähnt, dass es keinen Tempel mehr gibt im neuen Jerusalem. Was ja ungewöhnlich ist. Bisher war da immer ein Tempel, jetzt gibt es gar keinen mehr. Alles weg. Und dafür steht dann nur noch der nackte Thron Gottes. Also, einfach so. Der steht da. Und dieser Thron Gottes, unter ihm fließt ein kristallklares Wasser raus und wird zum Strom. Genau zu dem Strom in Hesekiel. Was ist passiert? In Jerusalem heißt es, das ist ja nachdem alles gerichtet wurde, alle Menschen gerecht gemacht wurden von Gott. Also es gibt die Sünde nicht mehr, die ist abgeschafft. Ja? Hat keinen Zutritt. Nachdem alle Menschen mit Gott auf ewig leben, lebt er mitten unter ihnen und es braucht keinen Tempel mehr, weil der Tempel war nur nötig, solange es Sünde gibt. Weil wenn Gott direkt auf Sünde trifft, kommt immer Gericht dabei raus. Weil er ist nämlich nicht nur liebevoll, sondern auch gerecht. Und das ganze Unrecht, was wir so anrichten in unserem Leben, das muss ja irgendwann auch mal wieder gut gemacht werden. Und das passiert. Und dann gibt es dieses himmlische Jerusalem und in diesem himmlischen Jerusalem steht nur noch der Thron Gottes. Und ein Thron, der symbolisiert ja was. Also das ist noch das übrigens heute, witzigerweise, der Tempel des Herodes ist ja zerstört worden im Jahr 70, komplett abgeräumt. Und dann später irgendwann ist ja die Moschee aufgestellt worden. Von dem alten Tempel existieren noch diese Steine, wenn ihr hier mal guckt, da gibt es auf diesem Bild so ein bisschen dunklere Steine. Das sind die Steine, die waren schon zur Zeit Jesu da. Also das Tor existierte so schon, nur heute ist es zugemauert. Seltsam. Und Hesekiel 44, Vers 1 erzählt uns, warum es zugemauert ist. Da steht nämlich, und der Herr sprach zu mir, dieses Tor soll verschlossen werden, es soll nicht geöffnet werden und niemand soll durch es hineingehen, denn der Herr, der Gott Israels, ist durch es hineingegangen. Wir haben jetzt bald Palmsonntag. Das finden wir in Johannes 12. Und da steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einer Eselsfülle. Und da ist Jesus, und das erzählt uns die Geschichte, Jesus kommt vom Ölberg, kommt von Bethanien, von seinem Freund, den er auferweckt hat, den Lazarus, war Lazarus, ne? Den er auferweckt hat mit seinen zwei Schwestern. Von dem kommt er gerade, kommt mit einer Gruppe von Jüngern, die alle begeistert sind über diese Auferweckung, diese gewaltige Geschichte, und sie ziehen mit ihm, und Jesus sagt: Hey, geht mal da in das Dorf, holt euch mal dort ein Eseljunges, das, worauf noch nie jemand gesessen hat. So, die gehen hin, und zu meinem Erstaunen, ne, Jesus sagt ihnen noch, was sie sagen sollen, wenn der Besitzer fragt: Was machst du da eigentlich? Stell dir mal vor, es kommt jemand und du hast einen Schlüssel aus Versehen vergessen in deinem Kleinwagen, und es kommt jemand vorbei und sagt, setzt sich rein und will losfahren. Du sagst: Hey, halt! Ja, der Meister hat gesagt, er braucht ihn. Und du sagst: Ja, dann ist ja okay. So ist die Geschichte, ne? Ist ja okay, nimm mit. Ja? Genau das passiert. Offensichtlich ist da auch was Übernatürliches passiert. Auf jeden Fall, der Besitzer sagt: Oh, kannst du nehmen, ne? Und dann nehmen die den Esel. Jesus setzt sich, die machen ein paar Tücher drauf, Jesus setzt sich drauf und reitet vom Ölberg, das ist gerade über von dem Tempel, reitet von quasi von Osten kommend auf den Tempel zu, natürlich zum Osttor, geht dort durch die Stadtmauer, steigt ab und geht hoch in den Tempel. Und vorher schreien alle Leute, die bei ihm sind: Gelobt ist der, der kommt im Namen des Herrn. Und das ist ein Zeichen des Messias. Das steht schon in Sacharja 9, Vers 9 im Alten Testament, dass er kommen wird auf einem Esel reitend. Jetzt muss man wissen, die Tradition war damals, dass der König, bevor er König wurde, auf einem Esel oder Maultier ritt. Das war Zeichen seiner Königsherrschaft. Das hat schon der König David mit seinem Sohn Salomon gemacht, hat ihn auf einen Füllen, auf ein junges Maultier gesetzt und ist dann mit ihm einmarschiert. Und das war das Zeichen: Mein Sohn besteigt den Thron. Und jetzt kommt Jesus mit einem Esel, also wahrscheinlich ist es männlicher, weil die müssen kräftiger sein, und läuft, reitet dort ein. Und der Esel, nicht das Maultier, sondern der Esel steht für Frieden. Und es ist aber doch das Symbol des Königs. Also der König des Friedens reitet ein durch das Osttor, betritt den Tempel durch das Osttor, und danach wird das Tor vermauert. Das ist die Fakten, die wir uns da gerade anschauen. Schon spannend. Und das hat Hesekiel geschrieben 600 Jahre, bevor es geschrieben ist, bevor es passiert ist. Das heißt, ganz klar, dieses Tor wird vermauert, weil der König, der Gott Israels, da reingegangen ist, und das ist Jesus Christus. Und jetzt ist er da drin, es ist die Zeit, von der dieses Bild spricht, nämlich das Zeit, wo der Tempel, wo noch nicht sichtbar ist, das Innenleben des Tempels, also wo es noch Gemeinde gibt. Denn nach neuentestamentlichen Lesart ist die Gemeinde jetzt, die heutige Gemeinde, ist der Tempel unseres Herrn Jesu Christi, er ist der Tempel Gottes. So schreibt Paulus: Wir sollen doch bedenken, dass wir lebendige Steine sind, zusammengefügt zu einem heiligen Bau im Geist, zu dem Tempel Gottes, in dem er wohnt. Und deswegen ist es ein Bild auf die neutestamentliche Gemeinde. Und in der neutestamentlichen Gemeinde steht in der Mitte ein Thron. Und auf dem Thron steht Jesus, und der Vater sitzt auf diesem Thron. Ein Thron bedeutet in seiner Verständnis immer Glauben und Gehorsam. Dass du gläubig bist und aus Glauben gehorsam gegenüber Gott lebst, das macht ihn zum König deines Lebens. Versteht es? Wenn wir an Gott glauben und ihm gehorsam sind, was er sagt, macht es ihn zum König unseres Lebens. Und aus dieser Herrschaft, wenn eine Gemeinde Gott gehorsam ist, weil sie an ihn glaubt und ihm gehorcht, dann entsteht es, dass der, der Herr seinen Thron inmitten einer Gemeinde hat. Und wenn der Herr seinen Thron in einer Gemeinde hat, dann entspringt dieser Strom des lebendigen Wassers in der Gemeinde. Und aus der Gemeinde fließt es heraus in die Welt. Und alles, was damit in Berührung kommt, wird lebendig. Das klingt nach einem guten Programm gegen Wüste. Einverstanden? Das heißt also, unsere Aufgabe ist, den Heiligen Geist einzuladen, unser Leben zu reinigen, uns bereit zu machen, die Dinge Gottes zu tun und ihn auf den Thron zu setzen, an ihn zu glauben und ihm zu gehorchen, damit dieser lebensspendende Strom zu allen Menschen kommt, denn die brauchen Freiheit. Deswegen sind so die Tipps, steh auf von den Schlafenden. Wir in der Pandemie ist Folgendes passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemerkt habt, je weniger man tut, desto fauler wird man. Es ist tatsächlich linearer Satz. Stimmt. Ja? Man kann Trägheit nicht dadurch beenden, dass man noch ein bisschen träger ist. Ja? Man muss Trägheit beenden, indem man aufsteht. Und so fordert uns die Bibel auf, dass wir aufstehen von den Toten, also von denen, die sich nicht bewegen. Mitten in der Pandemie, völlig egal, ob Code Red, Gelb oder Weiß ist, spielt überhaupt keine Rolle. Auch die ganze Ratlosigkeit, die es in unserer Regierung gibt, mal dies, mal das, also ich bin müde von der Presse zuzuhören, weil ich nicht mehr weiß, wen ich glauben soll. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch gar nicht mehr wichtig, weil ich weiß, dass mein Herr lebt und ich weiß, dass ich unter seiner Herrschaft, auch egal was kommt, gut leben werde. Und dass von meinem Leben und dem Leben dieser Gemeinde das lebendige Wasser ausgehen wird für alle Menschen. Das ist, was wir wollen. Und deswegen stehen wir auf und leben, lassen uns aktiv reinigen und lassen uns neu erfüllen mit dem Heiligen Geist. Wir gehen in Gemeinschaft, wir tun unsere Kontakte erneuern innerhalb der Gemeinde. Das bedeutet, lasst uns doch einander wieder anrufen. Gerade die, die wir schon lange nicht mehr gehört haben. Ich sage das immer wieder, weil es ist einfach nur eine Idee. Nimm das, was du weißt an Adressen, ruf deine Adresse mal wieder an. Sag, hallo, wie geht's dir? Weil Gemeinschaft kann man nur leben. Gemeinschaft entsteht nicht von alleine. Und man darf in diese Kontaktliste auch neue Menschen mit aufnehmen. Und Barmherzigkeit braucht konkrete Projekte, das habe ich schon gesagt. Interessant ist, dass Jesus genau eigentlich spricht inmitten einer Situation von Israel, wo die römische Herrschaft da war, die Römer waren unter Fremdherrschaft, also die Juden waren unter Fremdherrschaft durch die Römer, sie waren unterdrückt, es ging ihnen nicht gut, die Geistlichkeit, die sie hatten, die war korrupt. Also wenn man so will, es war eine Wüstenzeit für Israel. Und dort sagt Jesus, am letzten Tag des großen Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Versteht ihr, das ist wirklich, wer Jesus annimmt, und wer ihnen Raum gibt in seinem Leben, der erlebt, dass er offen wird und er kann den Heiligen Geist bitten, ihn zu füllen und er kann das jeden Tag. Paulus macht es als eine Empfehlung, er sagt, werdet voll Geistes. Warum? Wir sind alle nicht ganz dicht, deswegen läuft er auch manchmal wieder raus und wir brauchen also neuen Nachschub. Und außerdem macht es riesig Spaß. Ich liebe es, wenn der Heilige Geist kommt. Und meine Frau und ich, wir haben uns eins angewöhnt, wirklich jeden Morgen sitzen wir so mit, das hat uns der Onkel Erich beigebracht, mit dem Pfau sitzen wir da und rufen Gott zu und sagen, wir wollen gefüllt werden mit Heiligen Geist. Und jedes Mal kommt der Heilige Geist, jedes Mal füllt er uns und jedes Mal gibt er uns Kraft. Und jedes Mal ist es wieder die Energie, die uns durch den Tag trägt. Und wir erleben die Dinge, die Gott zusammenfügt, die Erlebnisse, die Gott schenkt, wenn man ihn darum bittet. Dazu möchte ich jeden einladen. Jetzt habe ich zwei Anliegen noch an euch, bevor wir abschließen. Das eine Anliegen, ich glaube, unsere Regierung braucht Hilfe. Und wenn ich sage Code Green, meine ich ganz sicher nicht, dass wir die Grünen wählen sollen. Sondern was ihr wählt, das müsst ihr selbst entscheiden. Aber ich mache hier keine geheime Werbung. Ich mache Werbung für Jesus, nicht für die Grünen. Weil die sind unter Umständen nicht Code Green. weiß ich nicht. Müsst ihr jemanden fragen, der sich damit auskennt. Der Punkt ist, es ist mir immer verdächtig, wenn die Menschen anstatt Antworten geben, Bestimmungen erlassen. Das ist immer in der Geschichte ein verdächtiger Moment gewesen. Menschen sind eigentlich intelligenzbegabt und die brauchen Antworten, die brauchen nicht Bestimmungen. Versteht ihr, was ich meine? Die brauchen nicht Anweisungen, sondern denen muss man das erklären. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt hier zusammen sind, dann lasst uns für unsere Regierung beten. Denn Paulus sagt, wir müssen für diese Menschen beten, damit sie eine große Weisheit bekommen, gute Entscheidungen. Und ich sage euch eins, wenn ihr dort in der Regierung wärt, ihr wärt auch hilflos. Das ist gar nicht so einfach, all diese Dinge zu machen. Stellt euch mal das nicht leicht vor. Das ist wirklich schwierig, Entscheidungen von solcher Tragweite zu fällen. Das geht nicht einfach so von der Hand. Und ich möchte denjenigen sehen, der das mal aus den Armen schüttelt. Deswegen, die brauchen unser Gebet. Und deswegen werde ich euch gleich bitten, aufzustehen, mit mir für die Regierung zu beten. Danach werde ich euch nochmal bitten, aufzustehen. Und zwar möchte ich, dass die Menschen heute aufstehen, die zum ersten Mal sagen, ich bin bereit, zu Jesus zu kommen. Und ich bitte ihn, dass er mich füllt mit seinem lebendigen Wasser. Das ist eine wichtige Entscheidung. Und du solltest sie treffen, weil ich dir keine Chancen einrechne, dass du anders durch die Wüste kommst. Und die Wüste, die wechseln sich ab. Ja, mal ist es eine Pandemie, dann ist es die Lebenskrise, dann ist es die Ehekrise, dann ist es die Berufskrise, gefolgt von der Krise, dass du älter wirst. Also du hast immer Wüste. Also Wüsten gibt es wie Sand am Meer. Ja, schönes Wortspiel. Die entscheidende Frage ist, ob von dir lebendiges Wasser ausgeht, weil Jesus in dir wohnt. Und dann hinterlässt du überall grüne Fußstapfen. Ich stelle mir das so vor, der Heilige Geist ist in mir, die Kraft Gottes ist in mir und dann trete ich auf so ein Stück Wüstensand und dann gucke ich zurück und dann sehe ich meine Fußstäppchen so überall grün. Könnt ihr genau sehen, wo ich gelaufen bin, weil da wächst dann immer was Grünes, wo ich war. Warum? Ja, Jesus in mir. Und da ich ja nicht ganz dicht bin, hinterlasse ich ja auch Sachen. Nämlich das Wasser des lebendigen Gottes. Den Heiligen Geist. Ja? Wer möchte keine Fußstapfen hinterlassen von der Qualität? Stell dir das vor, du gehst durch die Wüste und überall, wo du warst, ist Leben anschließend. Genau das bietet uns dieses Bild an, das bietet uns Jesus heute an, heute Morgen. Und dafür möchte ich nachher alle aufrufen. Also zuerst lasst uns aufstehen und lasst uns ernsthaft für die Regierung beten. Jeder für sich. Dann kannst du nichts Falsches beten, weil keiner hört dich. Kannst du nur das beten, was dir auf dem Herzen liegt und ich habe dich nicht manipuliert, denn das will ich nicht. Ganz bewusst zu sagen, ich möchte den Strom des lebendigen Gottes ganz neu in mir. Ich möchte grüne Fußsteps hinterlassen. Wenn das dich betrifft, dann steh bitte jetzt auf. Super. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die eine Entscheidung hier, die ganz bewusst gesagt hat, ich will dich, Jesus, in meinem Leben haben. Dafür danke ich dir für den kleinen Mann, dass du sein Herz erfüllst. Ich danke dir jetzt für jeden, der steht. Ich danke dir, dass du jedem diese Fülle in dir und die Freude in dir jetzt schenkst. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, gieß deinen Geist in einem besonderen Maß aus. Und danke, so wie wir den Regen da draußen hören, danke, dass das jetzt in den Leben von denen anfangen wird, die steht. Dass genauso der Frühregen kommt, der die kommende Aussaat möglich macht, der die Frucht möglich macht. So komm, Heiliger Geist, dass dieses Wasser von dir, Jesus, in diesen Menschen, die jetzt stehen, zu diesem Brunnen wird, der diese grünen Fußstapfen ermöglicht in der Wüste dieser Welt. Und ich danke dir, dass das jetzt geschieht, Jesus. Und ich gebe dir alle Ehre. Amen. Yes, super. Ich bin gespannt, was geschieht. Denn ich bin mir sicher, es geschieht was. In deinem Leben und im Leben dieser Gemeinde. Wir wollen hier seinen Thron aufrichten, indem wir ihm gehorchen. und an ihn erst glauben und ihm gehorchen, was er uns sagt. Weil wir wissen, dass dann der Strom des lebendigen Wassers in diese Stadt fließen wird, in dieses Land fließen wird, zu seiner Ehre. So, Vater, segne du uns jetzt an Geist, Seele und Leib, erfülle uns mit der Freude des Himmels und lass uns satt werden bei dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diesen Code Green bei uns allen einprägst, dass das unser neues Handlungsgrundlage ist, der Code Green, dass das die Sache ist, wie wir handeln werden die nächste Zeit. Dazu segne du uns an Geist, Seele und Leib. Amen. Einen schönen Sonntag.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Yeah.